Ja, Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, unserem Herrn Jesus Christus wünsche ich euch. Schön, dass wir heute in eurer Mitte sein dürfen. Das Thema der Predigt heißt, um es mal ganz plakativ zu sagen, nur wer loslässt, wird gehalten. Oder wer verliert, kann gewinnen. Das ist zugegeben ein Paradox. Ein Paradoxum ist ein Widerspruch, zunächst mal. Aber bei genauer Betrachtung sehen wir in dem Paradoxum, in dem Widerspruch eine göttliche Wahrheit nach der Bibel. Und die ganze Bibel ist ein Paradoxum. Nicht? Jesus ist am Kreuz gestorben, damit wir Leben haben. Moment mal, gestorben und wir Leben haben? Also ist irgendwo ein Widerspruch. Aber bei genauer Betrachtung ist das die Gnade Gottes, dass Jesus meine Schuld gesühnt hat. Und was sagt Paulus? Alles, was mir Gewinn war, habe ich für Christus für Verlust geachtet. Also, was im Gewinn war, wollen wir doch festhalten. Wir wollen das vermehren, was wir gewonnen haben, und doch nicht verlieren. Wir wollen doch erfolgreich sein. Und nein, als Christen können wir auch abgeben. Und nur wer abgibt, der und wer loslässt, wird gehalten. Wir wollen dazu eine Bibelstelle lesen aus 2. Mose 2, die ihr sicher alle kennt. 2. Mose 2, die Verse 1 bis 10. 2. Mose 2, 1 bis 10. Ein Mann vom Haus Levi ging hin und nahm die Tochter Levis zur Frau. Die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn 3 Monate lang. Und als sie ihn nicht länger verbergen konnte, nahm sie ein Kästchen aus Schilfrohr, verklebte es mit Asphalt und Pech, legte das Kind hinein und setzte es in das Schilf am Ufer des Nils. Seine Schwester aber stellte sich in einiger Entfernung hin, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Und die Tochter des Pharaos ging hinab, um im Nil zu baden, während ihre Dienerinnen am Ufer des Nils hergingen. Und als sie das Kästchen mitten im Schilf sahen, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es öffnete, sah sie ein Kind. Siehe, es weinte, es war ein Junge. Da hatte sie Mitleid mit ihm und sagte, das ist eines von den Kindern der Hebräer. Und seine Schwester sagte zur Tochter des Pharao, soll ich hingehen und dir eine stillende Frau von den Hebräerinnen herbeirufen, damit sie das Kind für dich stillt? Die Tochter des Pharao antwortete, geh hin. Da ging das Mädchen hin und rief die Mutter des Kindes. Und die Tochter des Pharao sagte zu ihr, nimm dieses Kind und still es für mich, dann werde ich dir deinen Lohn geben. Dann nahm die Frau das Kind und stillte es. Als aber das Kind groß geworden war, brachte sie es der Tochter des Pharao und sie wurde ihr zum Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, denn sie sagte, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Ja, das ist ein Paradoxum und das wollen wir heute mal untersuchen und dann mal auf unser Leben anwenden. Nirgendwo steht so oft wie in der Bibel das Wort fürchte dich nicht oder fürchtet euch nicht. Der Mensch ist ja voller Furcht und auch wir können uns von der Furcht nicht freisprechen. Nicht? Irgendwo überfällt uns auch dann schon mal die Furcht und wir Menschen wollen ja alles immer im Griff haben. Die Politik will alles im Griff haben, die Wirtschaft alles im Griff, alles beherrschen, alles kontrollieren. Wir wollen gewinnen. Wir wollen immer auf der Sonnenseite des Lebens sein. Und das ist ja auch ganz verständlich. Und die Welt lockt ja mit dem Jackpot 30 Millionen. Nicht? Also ich weiß gar nicht, was ich mit 30 Millionen machen würde. Ich könnte wahrscheinlich nachts nicht mehr schlafen. Nicht? Aber abgesehen davon spiele ich auch nicht im Lotto. Also der moderne Mensch möchte Erfolg. Und so klimmt er die Leiter des Erfolges und wenn er ganz oben ist, dann stellt er fest, was ist denn da oben? Da ist Einsamkeit und er schaut nach neuen Zielen aus. Und da ist Leere, innere Leere. Da ist nicht der Sinn des Lebens, nein. Auch Christen wollen in ihrem Beruf erfolgreich sein, und das dürfen sie auch, aber davon hängt nicht unsere Seligkeit ab, nicht unser Friede mit Gott hängt davon ab. Und Christen können auch mal durch ein Tief gehen, durch Krisen gehen. Krisen bedeutet für Christen keine Katastrophe, weil Jesus sie hält. Die Geburt des Mose ist sehr interessant und voller scheinbarer Widersprüche. Israel war geknechtet in Ägypten, und da heißt es ja zu Beginn des Kapitels, Vers 8, es kam ein neuer König in Ägypten, der Josef nicht kannte, also kein historisches Gedächtnis. Und führende Leute, Führungspersonen brauchen ein historisches Gedächtnis. Das merken wir jetzt auch in der aktuellen Politik. Nicht, wenn wir das Fernsehen anmachen, dann sehen wir, da sind bestimmte Leute, die sind schnell dabei, nicht, Waffen zu liefern und schon, wir müssen kriegstüchtig werden, zu rufen. Die wissen gar nicht, was Krieg ist. Ich weiß noch, was Krieg ist, wie meine Mutter mich aus dem Bett genommen hat als Kleinkind, nicht, und ab in den Bunker, und dann fielen die Bomben, nicht, und am Ende 45 war alles zerstört, alles kaputt, und Hunger und Elend war da. Die Leute hatten nichts zu essen, veränderte Pferde wurden zurechtgeschnitten und ausgeweidet, damit man was zu essen hatte. Das ist Krieg. Die Menschen heute, die Jüngeren, haben kein historisches Gedächtnis. Krieg ist immer furchtbar, da gibt es keine Gewinner. Hier in dem zweiten Buch Mose Kapitel 2 wird uns berichtet, da ist eine Mutter. Der Name wird uns noch nicht mal genannt. Und wenn wir die 10 Verse lesen, merken wir, die ganzen 10 Verse sind gedrängt, im Telegrammstil geschrieben. Noch nicht mal die Namen werden uns genannt, Jochebed und der Vater. Alles im Telegrammstil und ganz schnell. Und sie hat jetzt das Kind 9 Monate unter dem Herzen getragen, und jetzt, ja, alle Knaben in Ägypten von den Hebräern sollen getötet werden. Da heißt es, sie konnte das Kind nicht länger verbergen. Ja, was macht sie? Hier werden uns keine Gefühle gezeigt, überhaupt keine Emotionen. Im Gegensatz zu 1. Samuel 1 von der Hanna, nicht? Und Penina, die sich ärgerten, nicht? Und Hanna litt unter der Kinderlosigkeit, und sie weinte sehr, und sie hing in den Tempel und weinte und flehte und betete. Das wird uns ausführlich berichtet, aber hier nicht. Hier will der Geist Gottes zu uns sprechen. Und wir sollen uns mal mit den 10 Versen mal genau beschäftigen. Also, das Kind ist ihre Hoffnung. Das Kind muss sie jetzt abgeben in eine ungewisse Zukunft. Und dabei ist sie kreativ. Sie nimmt ein Kästchen aus Schilfrohr, bastelt es, verklebt es mit Pech, oder sagen mit Bitumen, macht es also feuchtigkeitsunempfindlich, schwimmfähig. Und dann lesen wir, legt sie es in dem Schilf. Das ist, ich will nicht wissen, wie es in ihrem Herzen ausgesehen hat, wie es sie innerlich zerrissen hat. Abgeben. Das fällt uns so schwer, abgeben. Den Sohn abgeben, der jetzt groß ist, der ein eigenes Leben führt. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte einen guten Freund in der Jugend, und dann kam eines Tages seine Mutter zu meiner Mutter und sagte, weißt du, Luise, der Rolf, der Sohn, der ist einfach hingegangen und hat sich selbst was gekauft, ohne mich mitzunehmen. Ja, entschuldige mal, der Rolf ist ja mittlerweile fast 20 Jahre. Sie muss ihn abgeben, der ist selbstständig, der ist groß. Das konnte sie nicht verstehen. Ob ich mich um den Rolf so ein bisschen kümmern würde, ja, ich war vielleicht ein Jahr jünger, aber entschuldige mal, abgeben, abnabeln nennt man das. Und dann entstehen auch Eifersüchteleien, das habe ich auch erlebt, als ich mit meiner Frau possierte, wie man so früher sagte, nicht? Und dann war meine Schwiegermutter war eifersüchtig. Da kommt ein so ein fremder Mann einfach in die Familie und will da jemand wegnehmen. Ne? Und geht ja gar nicht. Also das ist... Nicht? Und hier ist die Situation viel ernster. Sie gibt das Kästchen ab in dem Schilf, ihre Hoffnung. Was passiert jetzt? Sie bleibt ins Ungewisse. Wir Menschen wollen ja immer Sicherheit, nicht? Ich habe dieser Tage für meinen Nachbarn solch ein Schild geholt für sein Elektromobil von der Versicherung. Das wurde nur verlängert. Und da er eben ganz schlecht laufen kann, bin ich hingegangen, habe dieses Schildchen geholt. Ja, da musste ich typisch deutsch 6 DIN A4 Seiten, davon 3 DIN A4 Seiten muss ich unterschreiben. 3-mal unterschreiben. Das ist typisch deutsch, nicht? Also Sicherheiten, die Versicherung sichert sich nochmal ab, dass da wirklich alles wasserdicht ist, nicht? So sind wir. Alle Sicherheiten, nicht? Und sie gibt nun das Kind ab und uns wird nichts berichtet von der Mutter. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie nächtelang vielleicht geweint hat, dass sie voller Widerspruch war. Wo bleibt Gott in dieser Krise? Da soll ich was abgeben, mein Liebstes gebe ich ab hier. Und welche Überlebenschance hat das Kästchen denn in dem Schilf? Da sind doch die Krokodile, 4 Meter lang, Nilkrokodile, bekannt. Und wenn der Nil steigt, dann treibt das Kästchen ab mit dem Kind. Wohin? Herr, wie kannst du sowas zulassen? Gott führt uns manchmal in Krisen hinein, in schlimme Situationen. Da müssen wir lernen, abzugeben, vergessen, was da hinten ist, nicht immer zurückblicken, nach vorne schauen. Das andere ist gewesen, das können wir nicht mehr ändern. Nach vorne schauen. Und dann kommt das Schöne, das Überraschende. Gott handelt schon längst. Noch ehe du einen Funken Zweifel hast, ist Gott schon unterwegs. Fürchte dich nicht. Jesus ist mit im Boot. Was sagt er zu den Jüngern auf dem See Genezareth, als der Sturm aufkam? Und er lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief nach einem anstrengenden Tag. Herr, kümmert es nicht, dass wir hier in den Fluten umkommen? Was für ein Vorwurf. Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und er gebot dem Sturm und sofort trat eine Stille ein. Eine Stille. Und jetzt? Ja, Gott mutet seinen Kindern schon Schweres zu. Mein Vater war auf den deutschen Eisenwerken und da wurde Eisen verhüttet, sagt man, nicht? In einer Sinteranlage wurde es klein gemacht, dann kommt Kalk zusätzlich und dann wird es unter 2000 Grad Hitze durch Koks erhitzt und geschmolzen zu Eisen. Und dann, das wurde meistens abends gemacht, und dann sahen wir den Himmel immer rot im Ruhrgebiet, und dann haben wir gesagt, Christkindchen backt Plätzchen, nicht? Da sieht man dann alles rot. 2000 Grad. Golderz, mein Vater hat mal Golderz mitgebracht. Guck mal hier, das ist Golderz. Es glitzerte richtig. Sehr schön aufregend. Aber eine Tonne Golderz bei 2000 Grad und mehr birgt nur 2,5 Gramm reines Gold. Das ist ja ein Prozess. Und da sagt Petrus, was sagt er? Dass wir durch mancherlei Prüfungen, Versuchungen gehen und betrübt werden. Und jetzt kommt es, damit die Bewährung eures Glaubens viel köstlicher ist als die des Goldes, das vergeht. Aber durch Feuer erprobt wird, euer Glaube wird erprobt durch diese Prüfungen. Das ist das Schöne. Und bei all diesen Prüfungen sind wir in Gottes Hand. Bist du in Gottes Hand? Was droht uns alles? Krankheit, Arbeitslosigkeit und was nicht alle, Kündigung und was, ach, was habe ich alles in meinem Leben erlebt? Ach, das ist, wir lernen und bleiben immer Lernende. Ja, was ist denn jetzt mit dem Kästchen, mit dem Nil und der Frau? Die Miriam, die Tochter, steht vom Weiden. Mal gucken, was jetzt passiert. Ach, da kommt die Tochter des Pharaos. Die will baden. Meine Güte, das ist das Ende. Wenn die das Kind sieht, sofort wird ihr dann jemanden von dem Wachpersonal rufen, dann ist das Kind erledigt.
Aber nein, unterschätzt doch nicht die Kraft Gottes. Sie sieht das Kästchen und sie, die Mutter, hat abgegeben. Und Gott hilft sofort. Und wie er hilft, das ist ja erstaunlich. Sie hat abgegeben. Ich sage mal, im Vertrauen auf Gott. Sie hat verloren. Sie hat verloren. Aber noch ehe sie das aufgegeben hat, handelt Gott. Da kommt die Tochter des Pharao und sieht, und man bringt ihr das Kästchen und sie öffnet es und sie hatte Mitleid. Sie sah es, ein hebräischer Knabe, und sie gewann ihn lieb. Jetzt kommt das Paradoxe. Jetzt kommt die Tochter des Pharao und ruft die Miriam: Weißt du jemand hier zum Stillen? Ja, ich weiß jemand. Die eigene Mutter natürlich. Ne? Und die Mutter kommt und bekommt von der Tochter des Pharao ihr Kind wieder zum Stillen und zum Großziehen. Ja, Moment mal. Ja, ihr Lieben, so handelt Gott. Mach doch Gott nicht so klein. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Die Schafe, wenn du ein Gotteskind bist, wenn du dich bekehrt hast, dann hält dich Jesus fest. Wir gehen durch mancherlei Prüfungen und Versuchungen, ja. Aber er hält dich fest. Er weiß das Maß der Prüfungen auch. Er weiß, was er dir zumuten kann und was nicht. Bei 2000 Grad wird die Schlacke getrennt vom Eisen. Bei 2000 Grad wird das Gold gesintert. Das reine, gute, kostbare Gold. Das ist Gott wichtig. Wir lernen also auf geheimnisvolle Art, bekommt sie das, was sie abgegeben hat, wieder. So ist Gott. Sie hat verloren. Und trotzdem hat sie gewonnen. Wieso hat sie jetzt gewonnen? Ja, jetzt hat sie das Kind offiziell von der Tochter des Pharao. Sie braucht sich nicht mehr zu fürchten, dass das Kind getötet wird. Im Gegenteil, da steht sogar, sie bekommt Lohn von der Tochter des Pharao. Und sie darf ihr Kind großziehen. Und keiner der ägyptischen Soldaten darf ihr das wegnehmen. Das Kind gehört der Tochter des Pharao. So ist Gott. Hier bildet er den Führer und den Retter, den Befreier. Der Befreier Israels wird am Hofe des Pharaos, seinem größten Gegner, wird er erzogen. Das ist ein Paradoxum. Da liegt eine tiefe göttliche Weisheit drin. Und die können wir immer wieder neu entdecken in der Bibel. Was sagt Paulus? Alles, was mir Gewinn war, habe ich für Christus willen für Verlust geachtet. Ja, ich achte es sogar für Kot, für Schmutz, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde und seinen Leiden gleichgeschaltet werde. Weil Christus ist das Leben, sagt er im ersten Kapitel, Philipperbrief. Und Sterben ist mein Gewinn. Sterben. Wir wollen doch nicht sterben. Wir wollen doch leben. Wir wollen lieben. Wir wollen gestalten. Ja, natürlich. Aber im Glauben müssen wir den alten Menschen abgeben. Der alte Mensch, der nicht vergeben kann. Der alte Mensch, der nachträgt. Der alte Mensch, der immer nur sich selbst sieht. Immer nur sein eigenes Ich, seine eigene Eitelkeit. Der muss in den Tod. Damit ich Christus gewinne. Und dann erahne ich etwas von der Liebe Gottes, von den Erbarmungen Gottes, dass ich dieser große, gewaltige, allmächtige, allwissende Gott sich meiner erbarmt hat und dich und mich angenommen hat als sein Kind. Und dass das Blut des Sohnes Gottes für dich und für mich geflossen ist zur Vergebung deiner und meiner Schuld. Nur wer verliert, kann gewinnen.
Und wenn wir alles getan haben, so wie dann sein Wort das da sagt, was sollen wir dann sagen? Ja, wir sind ja doch gute, stramme Christen, ne? Ja, wir haben durchgehalten. Nein, wir sollen sagen, wir sind unnütze Christen. Nein, wir sind unnütze Sklaven. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig sind. Wir stehen in einer, Anführungsstriche, Schuld vor dem Herrn. Denn er hat alles gut gemacht. Er hat uns, die wir, Todeskandidaten waren, tot waren in Sünde und Übertretung, uns hat er zu Kindern Gottes gemacht. Zu Erben Gottes und Miterben Jesu Christi. Eine ähnliche Begebenheit lesen wir ja, damit will ich auch schließen. In Lukas 5, 1 bis 11. Da predigt Jesus am See Genezareth und die Menschenmassen drängen ihn. Und da sagt er zu dem Simon, du, da liegen zwei Boote, darf ich in eines deiner Boote steigen und schiebst du mich ein bisschen ab von dem Wasser, damit die Leute mich nicht so bedrängen, ja? Und Simon und seine Freunde kamen ja des Nachts vom Fischen wieder und flickten die Netze. Und Jesus predigte und nach seiner Predigt kam er zu Simon Petrus und er sah, der war abgekämpft, der war fertig. Er hat die ganze Nacht gefischt, die ganze Nacht mit seinen Leuten und nichts gefangen. Hat sich abgemüht, er ist ein Fachmann, er weiß, wo die Fische sind, nachts in der Tiefe, jawohl, hat die Netze ausgeworfen, nach alter fachmännischer Art. Nichts, aber auch gar nichts. Das ist ein Gefühl, ne? Verloren. Und dann kommt Jesus und sagt zu ihm, und zwar in Form eines Befehls, eines Imperativs, fahr auf die Mitte des Sees hinaus und werf die Netze aus. Wie jetzt in der Mittagszeit? Fahr hinaus und werf die Netze aus. Was will der Zimmermannssohn? Hat der denn Ahnung vom Fischen? Der in seiner Werkstatt, ja, aber der kann ja gut predigen, aber von Fischen habe ich ja Ahnung, ne? Nee, sagt der Petrus nicht. Da hieß er noch Simon. Nee. Er sagt, Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Wir können das auch anders formulieren. Herr, mein Leben ist ein Bankrott. In mir ist nichts Gutes. Und ich komme zu dir. Vergib du mir. Reinige mein Herz. So ist mein Leben. Ist vollkommen leer. Aber auf dein Wort hin, Herr, tun wir das. Das ist ein Akt des Glaubens, des Gehorsams. Auf dein Wort hin werfen wir die Netze aus. Und sie fingen so viele Fische, dass die Netze zerrissen und sie mussten ihre Freunde winken. So ist Gott. Er überrascht uns. Hier, 2. Mose 2 und hier bei Petrus. Und wenn wir noch weiterlesen, immer wieder dieses Paradoxon, dieser Widerspruch. Für Gott gibt es keine Widersprüche. Er ist der Herr, aller Herren Herr. Dann sieht Petrus das, was geschehen ist. Und was sagt er? Geh von mir hinaus, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Das ist seine Bekehrung. Ich bin ein sündiger Mensch, Herr, vergib du mir, reinige mich. Und was sagt Jesus? Jetzt wollen wir erstmal alles aufarbeiten, dein ganzes Leben. Er sagt zu mir, Simon, von nun an wirst du Menschenfischer heißen. Du wirst Menschen zum Leben rufen, heißt das. Das ist deine neue Berufung und deine neue Aufgabe. Und damit will ich schließen. Glaubensgehorsam. Die Bibel ist voller Wunder. Wenn wir sie denn lesen und darüber nachdenken, darüber nachsinnen. Gott ist gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Liebe.
Dieser Tage sagte noch ein Bruder bei uns in der Gemeinde, ach, sagt er, ich habe es satt, immer das und das und das. Da sagte ich zu ihm, mein lieber Bruder, was sagt Jesus? Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir. denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wir müssen als Älteste der Gemeinde manches Joch auf uns nehmen, ja, manche Belastung auf uns nehmen. Ja, das ist unsere Aufgabe, dieses Joch ist leicht, im Gegensatz zu das, was Jesus ja getragen hat, deine Schuld am Kreuz gesühnt hat, ist das, was wir tragen, leicht. Der segne euch. Den Sonntag über, die ganze Woche über. Der Herr ist schon unterwegs, wenn die Krise sich anbahnt. Und wenn du meinst, es geht nicht mehr, es kommen ganz neue Wege und Möglichkeiten. Wie bei Jochebed, 2. Mose 2. Lies das mal zu Hause nach, 1 bis 10. Oder 1. Samuel 1. Wunderbar zu lesen. Der Herr hilft, aber auf andere Weise, wie wir das denken. Er hilft und ist bei dir und stärkt und ermutigt dich zum Lobe seines Namens. Amen.